Bevor das junge Braunschweiger Herzogspaar am 3. November 1913 in seine Residenz einziehen konnte, gab es zwischen den Parteigängern der Welfischen Sache und der preußischen Regierung noch mancherlei Auseinandersetzungen. Der Kaiser selbst war es, der schließlich alles zum Guten wendete. Dem Einzug des jungen Paares in die ehrwürdige Stadt Heinrichs des Löwen stand nichts mehr im Wege.
Die Mitglieder des Staatsministeriums kamen uns bis zur Landesgrenze entgegen. Auf den mit Blumen und blau-gelben Landesfarben geschmückten Bahnhöfen begrüßte uns die Bevölkerung. Gegen Mittag trafen wir in der Stadt Braunschweig ein. In einer sechsspännigen Galaequipage, begleitet von einer Eskadron des Braunschweigischen Husarenriemen, fuhren wir durch den schönen mittelalterlichen Teil der Stadt zum Schloss. Am folgenden Tag fand ein Festgottesdienst statt. Am Grab Heinrich des Löwen und Herzog Wilhelm legten wir Kränze nieder. Anschließend unternahmen wir eine Rundfahrt durch die Stadt. Die Bevölkerung bereitete uns einen enthusiastischen Empfang. Nicht nur die Einwohnerschaft der Stadt war hieran beteiligt. Aus der näheren und weiteren Umgebung waren weit über 100.000 Menschen gekommen. Von Hannover wurden Extrazüge eingesetzt. Die Kulisse der alten Welfenstadt gab der uns entgegenschlagenden Begeisterung einen eigenen Charakter. Ich selbst fand mich in Braunschweig schon bald zurecht. Die Stadt und das Land wuchsen mir schnell ans Herz. Wir sind namenlos glücklich hier im schönen, schönen Braunschweig, schrieb ich voll Begeisterung an meine Großtante Luise von Baden. Alle Menschen erzeigen uns so viel Liebe, wie man es gar nicht verdient und nur hofft, in späteren Zeiten entgelten zu können. Ich kenne jetzt schon diese liebe alte Stadt recht gut. Die alten Straßen und Häuser sind zu hübsch.
Der Götterneid, überschrieb Herzogin Victoria Luise in ihren Lebenserinnerungen ein Kapitel, das den nachfolgenden Jahren galt. Sie waren erfüllt von tragischer Schicksalhaftigkeit, denn nur wenige Jahre war es Herzog Ernst August vergönnt, sein Land zu regieren. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 riss die europäische Staatenwelt in einen Strudel des Unterganges, dem vier Jahre später drei Kaiserreiche, Deutschland, Russland und Österreich, zum Opfer fielen. In den verhängnisvollen Novembertagen des Jahres 1918 sank auch das alte Herzogtum Braunschweig-Lüneburg dahin.
Bei uns in Braunschweig brach die Revolution am 7. November aus. Ich lag schwer krank mit der spanischen Grippe. Mein Mann kam von Zeit zu Zeit zu mir herauf und erzählte von den Vorgängen in der Stadt. Abends erfuhr ich, dass Zuchthäusler bei uns in der Schlosswache saßen. Da die Wache ins Schloss hereinführte, hatte mein Mann die Tür zugeschlossen. Das war natürlich keine Sicherung. Wir harrten, was sich nun ereignen würde. Aber es geschah fürs Erste nichts, wenn man davon absieht, dass die Standarte vom Schloss heruntergeschossen wurde. Erst am frühen Morgen drängten meuternde Soldaten ins Schloss. Sie verlangten den Herzog. Mein Mann ging zu ihnen hinunter. Ein wildes Palaver schlug ihm entgegen. Man schimpfte über das Essen, die Vorgesetzten und alles Mögliche. Mein Mann gebot Ruhe und fragte, wer Braunschweiger sei. Es meldete sich nur einer. Mein Mann sagte, Sie haben hier zu sprechen und kein anderer. Und dann machte der Herzog den Leuten klar, dass er hier seit Kriegsbeginn keine militärischen Befugnisse mehr gehabt hatte und daher auch ihren Beschwerden nicht abhelfen können. Die Leute waren erstaunt. Sie hatten das nicht gewusst. Gleichwohl fragten sie, ob sie wiederkommen dürften, wenn sie Beschwerden hätten. Dann sind sie gegangen. Einer von ihnen hatte, wie mein Mann sagte, nach einem Zigarettenkasten gegriffen. Ein anderer hatte ihm auf die Finger geklopft und gesagt, lass das liegen, das macht man nicht. Nichts von unseren Sachen wurde entwendet.
Das Herzogspaar begab sich ins Exil nach dem österreichischen Gmunden. Auch die kaiserliche Familie war auseinandergerissen. Der Kaiser hatte in Holland Asyl gefunden, die Kaiserin folgte ihm. Endlich, nach bald zweijähriger Trennung, erhielt Victoria Luise die Möglichkeit, ihre Eltern zu besuchen.
Die Freude des Wiedersehens mit meinen Eltern war unbeschreiblich. Bestürzt war ich allerdings, wie sehr mein Vater gealtert war und wie die Krankheit die stattliche Erscheinung meiner Mutter angegriffen hatte. Das Leid meiner Eltern schmerzte mich schrecklich. Vielleicht kommt bei mir wieder etwas Lebenskraft durch, wenn ich im Haus wieder etwas zu tun bekomme. Hier hat man immer nur trübe Gedanken, höchstens Briefe zu schreiben. So hat es in einem Brief meiner Mutter an mich geheißen. Meine Eltern hatten sich um den Kauf eines Hauses bemüht. Nachdem sich mehrere Projekte zerschlagen hatten, gelang es, das unweit Ammerungen gelegene Haus Duhren zu erwerben. Nach diesem ersten Besuch in Ammerungen bin ich in der Folgezeit oft nach Duhren gefahren. Im April begab ich mich wieder auf die Reise dorthin. In Nürnberg musste ich Station machen. Vor einer Litfaßsäule fiel mir eine Ansammlung von Passanten auf. Unwillkürlich wanderte mein Blick zu den Anschlägen. Ich erstarrte. Ein Extrablatt verkündete die Nachricht von dem Tode der Kaiserin. Am frühen Morgen dieses Tages, des 11. April, war meine Mutter gestorben. In Duhren empfing mich mein Bruder Wilhelm. Er war als erster angetroffen. Dann sah ich meinen Vater und meinen Bruder Adalbert. Sie beide hatten in der Todesstunde bei unserer Mutter sein können. Ruhig und sanft, ohne Schmerz und Todeskampf, war sie heimgegangen. Es war der Wunsch meiner Mutter gewesen, nicht in der Fremde ruhen zu müssen. Ich will einmal in der Heimat schlafen, hatte sie gesagt. Von meinem Vater forderte das einen schweren Verzicht. Nie würde er am Grab seiner Frau stehen können. Doch er folgte ihrem Wunsch. Verhandlungen mit der Regierung in Berlin wurden aufgenommen. Man verlangte von uns, dass der Sonderzug, mit dem die Kaiserin überführt würde, nur bei Nachtzeit und ohne jede vorherige Ankündigung fahren solle. In der Frühe des 18. April setzte ich der aus drei dunklen grünen Wagen des ehemaligen Hofzuges gebildeten Sonderzug in Bewegung. Die holländischen Stationen, die er passierte, zeigten Trauerfahnen und waren mit Tannengrün ausgeschmückt. Viele tausende Holländer standen entlang der Bahnlinie mit ihrer Anwesenheit gab die Bevölkerung ihrer der kaiserlichen Dulderin entgegengebrachten Achtung Ausdruck. Bei Elten überquerte der Zug die deutsche Grenze und hielt. Der Bürgermeister legte einen Kranz am Sarge nieder. Die Aufschrift der Schleife lautete von den Bewohnern Eltens der ersten deutschen Gemeinde gewidmet. Hier in dem kleinen Grenzort begann eine Fahrt, wie sie Deutschland nur einmal gesehen hat. Eine Tote kehrte heim. Ihre Fahrt führte sie 600 Kilometer durch deutsches Land und auf dem ganzen langen Weg bildete die Bevölkerung ein einziges Spalier. Niemand hatte sie dazu befohlen, niemand gerufen. Landestrauer spontan, ohne Weisung. Die Kaiserin kommt, erscholl es überall, dem Zuge voraus.
Obwohl sich damals viele Menschen mit Wehmut an die Friedensjahre des Deutschen Kaiserreiches erinnerten, spürte doch jeder, eine Epoche der Weltgeschichte war zu Ende. Hatte mit dem Untergang der Monarchie und des Herzogtums Braunschweig für Victoria Luise und ihren Gemahl Ernst August das Leben seinen Sinn verloren?
Es trat ein grundlegender Wandel ein. Er ergab sich aus den Zeitumständen und aus der Lebensweise meines Mannes. Der Charakter der Hofhaltung im alten Sinne schwand mehr und mehr. Und unsere Familie führte das Leben von Privatleuten. Und da wir bewusst diesen Weg beschritten, musste Gmunden für uns zu einer köstlichen Oase werden. Ich sagte nicht zu viel. Das Land um den Traunsee wurde meine zweite Heimat. Hier fand ich ein Familienglück, wie es vollkommener nicht sein kann. Zwar gab es erhebliche finanzielle Probleme, die uns sehr zusetzten und nur durch große Opfer wie den Verkauf des Kronschmucks und der als Welfenschatz weltbekannte Reliquien gemeistert werden konnten. Aber trotz all der Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen hatten, muss ich feststellen, dass ich damals in Gmunden die schönste Zeit meines Lebens verlebt. Die Villa Weinberg, die wir bezogen, hatte früher dem Grafen Schmiedeck gehört. Von ihm hatte sie mein Schwiegervater erworben. Sie diente als Wohnung der Herren seines Gefolges. Die Villa war ein altes Bauernhaus gewesen, das ursprünglich zur Herrschaft Mühlwang zählte. Wie alt das Gebäude tatsächlich war, stellte mein Mann fest, als er bei den Bauarbeiten, die wir vor dem Einzug vornahmen, auf eine Decke mit gotischer Holzbalkenschnitzerei stieß. Mit Liebe und Sorgfalt hat er die Herrichtung des Hauses für unsere Zwecke und die Einrichtung der Räume entworfen und durchgeführt. Der Teil des Gebäudes, der einstmals Pferdestall gewesen war, wurde zum großen Salon umgebaut, von dem man in den Garten hinausgehen konnte. Die Innenausstattung bewerkstelligten wir mit Möbelstücken aus Braunschweig und aus dem Gmundener Schloss. Es entstand eine Wohnung, wie wir sie uns gemütlicher gar nicht vorstellen konnten.
Hier und in Blankenburg am Harz, wo dem Herzogspaar nach einem vermögensrechtlichen Vergleich mit dem Staat das kleine Schloss belassen wurde, fanden sie nicht nur Geborgenheit, sondern auch eine neue Aufgabe.
Zum zweiten Mal hielten wir Einzug in Blankenburg. Etwas mehr als 10 Jahre waren vergangen, seit wir im Mai 14 als junges Herzogspaar dort empfangen wurden. Mit Ehrenkompanien, reitenden Gendarmen, festlichen Ansprachen, Mädchenchören, Männergesangvereinen. Jetzt gab es keine Nationalhymnen, keinen Präsentiermarsch, keine Sänger hoch und kein Gut Heil der Turnerschaft. Wir haben es auch nicht vermisst. Denn wir fanden etwas, das uns weit mehr bedeutete, die aufrichtige Freude der Blankenburger über unsere Wiederkehr.
Die Hochzeit des Jahres 1938 war die des griechischen Thronfolgers und späteren Königs Paul mit Prinzessin Friederike, der Tochter des Braunschweiger Herzogpaares. Victoria Luise erinnert sich an das letzte glanzvolle Ereignis vor dem Zweiten Weltkrieg.
Paul kam zur Olympiade nach Berlin als Repräsentant Griechenlands. Da trafen sich die beiden wieder. Er besuchte uns in Blankenburg. Die Sache wurde ernsthafter, wie wir sahen. Dann kam Paul für ein paar Tage nach Gmunden. Die Verlobung lag sozusagen in der Luft. Sie machten Autofahrten und Spaziergänge. Einmal kamen sie zurück und waren verlobt. Das war im Frühjahr 1937. Die Hochzeit fand im Januar des folgenden Jahres in Athen statt. Unsere Reise dorthin war des Winterwetters wegen wenig angenehm. Es herrschte strenger Frost und wir glaubten im Zug zu erfrieren. Die Heizung war ausgefallen, alles war zugefroren und vereist. Nicht minder frostig war der politische Wind, der von Berlin herüberwehte. Hitler verlangte, dass bei den Hochzeitsfeierlichkeiten die deutschen Nationalhymnen, also neben dem Deutschlandlied, auch das Horst-Wessel-Lied intoniert und die Hakenkreuzfahne gezeigt würde. Meinem Mann passte das nicht. Er meinte, das stehe uns nicht zu, denn wir seien kein regierendes Haus. Er sagte, dafür sind wir ihm nun gerade wieder gut genug. Nachdem der Herzog sich so wenig für die anliegende Reichsregierung erwärmt hatte, beschritt man dort den diplomatischen Amtsweg Berlin-Athen. Die Hochzeit des Kronprinzen löste in Griechenland einen Freudentaumel aus. Mit dem Simplon Orient Express war Friederike in Griechenland eingetroffen und in den Grenzstand feierlich von einer Regierungsdelegation unter Führung vom Ministerpräsident Metaxas begrüßt worden. Am Hochzeitstag blieb der mit 8 Schimmeln bespannte prächtige Galawagen der Krone in der begeisterten Menge stecken. Der Hochzeitszug musste zu Fuß fortgesetzt werden, was auch nicht gerade einfach war. Nur mit Mühe gelang es, einen Weg zur Kathedrale der Metropolis zu bahnen. Der Erzbischof von Athen mit 30 Bischöfen kam dem Hochzeitszug entgegen. Die Trauung fand nach griechisch-orthodoxem Ritus statt. Einer der Trauzeugen war der Sohn des Prinzen Andreas von Griechenland und der Prinzessin Alice von Battenberg, der 16-jährige Philipp, der mir damals nicht weniger charmant vorkam als später englischer Prinzgemahl. Im November war ich wieder in Griechenland. Meine Tochter brachte ihr erstes Kind zur Welt, Sophia, die heutige Königin von Spanien. Nun war ich Großmutter.
Dann gingen in Europa endgültig die Lichter aus. Und als 1945 das Reich zusammenbrach, gehörte auch die Braunschweiger Herzogsfamilie zu den Millionen, die ihr Zuhause verloren. In letzter Minute vor dem Einmarsch der Russen gelangten sie von Blankenburg zur damals und auch heute noch fast unbewohnbaren Marienburg. Ein Wiederbeginn, nun schon zum dritten Male in diesem ereignisreichen Leben.
Mein Mann und ich hatten die Marienburg gelegentlich besucht im Sommer für ein paar Tage. Wir hatten uns hierfür 2 Zimmer zurechtmachen lassen. Das war alles. Nun musste sie als Dauerwohnung hergerichtet werden. Kanonenöfen wurden zur Beheizung aufgestellt. Wie überall, so rachten auch bei uns die Ofenröhren zum Fenster hinaus. Die Beleuchtungen bestanden in vielen Zimmern aus Kerzen. Elektrisches Licht war nur in begrenztem Umfang gelegt worden. Wir trösteten uns damit, dass die Stromversorgung sowieso zumeist abgeschaltet wurde. Wir ertrugen das alles gern. Wir waren nicht den Sowjets in die Hände gefallen. Das war die Hauptsache. Für uns selbst wurde nur ein Teil der Burg eingerichtet. Die große Zahl der Räume bewohnten Flüchtlinge. Das Gebäude glich einem Heerlager. Ganz allmählich haben wir ein Zimmer nach dem anderen besser ausgestalten können. Und schließlich fühlten wir uns auf der Marienburg zu Hause.
Langsam regte sich wieder das Leben. Die Lähmung, die das deutsche Volk nach dem Inferno des Zusammenbruchs befallen hatte, wich Schritt für Schritt.
Erste Ansätze einer Neuordnung wurden erkennbar. Und unversehens traten deren Probleme auch an meinen Mann heran. Man sprach davon, ihn mit dem Amt des Oberpräsidenten der Provinz Hannover zu betrauen. Aber dieser Plan blieb nur Fragment. Vieles hätte für meinen Mann dagegen gestanden. Nicht zuletzt sein Grundsatz, dem er bis zuletzt gefolgt ist, sich nicht in die Parteipolitik zu begeben. Sie war nach seinen Überzeugungen nicht der Boden, auf dem er, der Chef des Hauses Hannover, tätig zu werden hat. Die Verbundenheit des Hauses mit der Bevölkerung ist in einem langen historischen Prozess gewachsen. Sie umschließt Bande zu allen Schichten und Parteien. Mein Mann wollte für alle da sein und dabei nicht durch Rücksichten auf politische Gruppen oder gar Befehle gebunden sein. Während wir auf dem Gebiet der Parteipolitik Zurückhaltung übten, widmeten wir uns dem sozialen Belang. Wir sahen hierin eine Verpflichtung. In dieser Arbeit erhielt unser Leben wieder Zweck und Sinn. Die drückenden Sorgen waren damals Flüchtlingsstrom und die Demontagen. Mein Mann setzte alle seine Möglichkeiten ein, um der Demontage entgegenzuwirken. So bemühte er sich um die Erhaltung der früheren Reichswerke im Salzgitter. Die unbeschreibliche Not im Zonenrandgebiet beschäftigte uns in vielerlei Hinsicht. Nicht nur, dass wir uns für die Erhaltung der Arbeitsplätze einsetzten, wie in Salzgitter oder, um ein anderes Beispiel zu nennen, bei den Blaupunktwerken, wo mein Mann zu erreichen konnte, dass die bereits beschlossene Verlegung des Werkes Hildesheim in den Südwesten nicht stattfand. Die Verhältnisse im Raum Salzgitter gaben auch den Anstoß zu einem Sozialwerk, das genannt zu werden verdient. Ich hatte den ganzen Jammer der Bevölkerung dieses Gebietes gesehen und miterlebt. Keine Arbeit, kein Essen, verzweifelte Männer, ausgezehrte Mütter, hohlwangige Kinder, hier musste geholfen werden. Der Gedanke entstand, die Kinder aus dem Elend herauszuholen und sich körperlich und seelisch erholen zu lassen. Erfahrungen des Jugenddorfes Limmer und Überlegungen der Ahlfelder Architektin Anneliese Peck veranlassten meinen Mann und mich, ein Sozialwerk ins Leben zu rufen, das diese Aufgabe übernehmen sollte, die Kinderfreiplatz Spende. Ich fuhr durchs Land und warb, oft von Hof zu Hof fahrend, Freiplätze, hielt Vorträge und interessierte Spender für die Aufbringung der notwendigen Geldmittel. Viele tausend Kilometer bin ich in jedem Jahr gefahren. Überall fand ich Hilfsbereitschaft. Es war ein beglückendes Gefühl, für die notleidenden Kinder schaffen zu können und zu sehen, wie viele Helfer es in allen Landesteilen gab.
So war die einstige Braunschweiger Herzogin wieder so etwas wie eine Landesmutter geworden. Ihr zur Seite standen Männer, die mit dem Wiederaufbau Deutschlands betraut waren. Das Werk der von ihr ins Leben gerufenen Kinderfreiplatzspende konnte jährlich mehr als 180.000 Ferientage vermitteln. Von der Herzogin aber wurde in den ersten Wochen des Jahres 1953 das größte Opfer ihres Lebens gefordert. Herzog Ernst August starb. Die gelb-weiße Flagge der Welfen über der Marienburg ging auf Halbmast. Vor der Gruft Heinrichs des Löwen im Braunschweiger Dom und in der Marktkirche zu Hannover, der einstigen Hauptstadt des Königreiches, nahmen Zehntausende Abschied. Victoria Luise aber schrieb später in unsäglichem Schmerz: Meine Welt war zerbrochen.
Ein neuer Abschnitt meines Lebens begann. Der letzte im Jahr nach dem Tode meines Mannes musste ich die Kinderfreiplatzspende aufgeben. Aus kleinsten Anfängen entstanden, war sie zu einem großen, gut arbeitenden Sozialwerk angewachsen. Wieder zwei Jahre später zwangen mich die Umstände, die Marienburg zu verlassen. wen Herzens trennt ich mich von dem Platz, an dem für mich die Erinnerung der letzten Jahre des Zusammenseins mit meinem Mann hing. Wieder einmal musste ich umziehen. Wieder einmal musste ein Haus neu eingerichtet werden. Doch wie anders war es als einst. Die sorgende und ordnende Hand meines Mannes fehlte überall. Was immer ich überlegte, alle Gedanken führten zu ihm. Tausend Dinge, die er einstmals bedacht und geplant hatte, traten wieder vor mich hin. Ich war verzweifelt. Einziger Trost war mir die Liebe, mit der ich in Braunschweig, wohin ich mich nun wandte, aufgenommen wurde. Das Residenzschloss, in das wir bei Regierungsantritt eingezogen waren, stand nur noch als Ruine. Dieses Mal zog ich in ein Privathaus ein, dessen Eigentümerin, Frau Margarete H., glücklich war, mir eine Bleibe bieten zu können. Zum ersten Mal in meinem Leben wohnte ich jetzt, wenn man von den wenigen Monaten der Übergangszeit absieht, zur Miete. Die Eigentümerin, die mit mir empfand, überließ mir das Haus auf Lebenszeit. So bin ich nach Braunschweig zurückgekehrt.
Wieder ist ein Vierteljahrhundert vergangen. Zeit der Ernte, in der Herzogin Victoria Luise in der erfrischenden Bergwelt von Gmunden und in ihrem Heim in Braunschweig-Riddagshausen Rückschau hielt auf ihr Leben als Tochter des Kaisers. Im Strom der Zeit hielt sie inne, bereit für die uralte Menschheitserfahrung, dass der vom Schicksal umbrandete Mensch nur dann bestehen bleiben kann, wenn er den Weg, den er und Generationen vor ihm gegangen waren, nicht aus dem Blick verliert.
Was hat sich in den vielen Jahrzehnten, die mich der Herrgott auf unserer Erde wandern ließ, nicht alles verändert? Ich aber bin die Alte geblieben, wenn man so will, im Guten wie im Schlechten. Und mögen um mich herum die Meinungen noch so schnell umher und davon treiben, die Menschen oberflächlichen Tagesglück und Wohlstand nachjagen, ich stehe zu Überzeugungen und Werten, die mir mein Elternhaus vermittelt hat. Ich bekenne mich zu meinem Vaterland, gerade in einer Zeit, da die vielen es in Frage stellen wollen. Und ich erflehe den Tag, da unser ganzes Volk wieder in Freiheit nach seinen eigenen Gesetzen leben kann. Ich will es mit einem Spruch sagen, den mir Landsleute aus dem deutschen Osten als Gruß aus meinem geliebten Danzig übermittelt haben. Treu glauben und das heilige Recht, die haben sich allesamt schlafen gelegt. Gebe Gott, dass sie wieder auferstehen, ehe dass wir alle schlafen gehen.